Als im März 2021 verkündet wurde, dass die AfD nun auch bundesweit vom Bundesamt für Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft wird, knallten bei einigen die Sektkorken. Trotz allem bleibt aber die berechtigte Frage: Warum um alles in der Welt hat das bloß so lange gedauert? Ein besonderes Geschmäckle bekommt das Ganze nicht zuletzt deshalb, weil der Inlandsgeheimdienst in der Vergangenheit bei Gruppen, die beispielsweise gegen den Klimakollaps oder für Umverteilung protestieren, regelmäßig nicht lange gefackelt hat, eine Gefährdung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu wittern. Ganz zu schweigen von diversen Skandalen um V-Leute, über die Behördengelder letztendlich in der rechtsextremen Szene gelandet sind. Ronen Steinke ist Jurist und schreibt für die Süddeutsche Zeitung. Und er hat ein Buch geschrieben über die unschönen Seiten des deutschen Inlandsgeheimdienstes. Darin geht es unter anderem um dessen jahrelange Blindheit auf dem rechten Auge und die Stigmatisierung von linken Protesten. Willkommen beim Denkangebot-Podcast. Mein Name ist Katharina Nokun und unser Thema heute lautet Verfassungsschutz und die Blindheit auf dem rechten Auge. Ja, lieber Ron, ich freue mich sehr, dich nun heute schon zum zweiten Mal hier in der Sendung begrüßen zu dürfen. Und diesmal sprechen wir über den deutschen Inlandsgeheimdienst. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, habe ich eine persönliche Frage an dich. Sag mal, wie war eigentlich dein erster Kontakt mit dem Verfassungsschutz?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und ich erinnere mich noch ganz gut, als ich zum ersten Mal in einem Büro des Verfassungsschutzes war. Da war ich schon Journalist bei der Süddeutschen Zeitung und war als Recherchemission sozusagen dort und habe auch einen offiziellen Termin gehabt. Und ich habe gestaunt darüber, wie unspektakulär das alles aussieht. Wenn man so ein bisschen die laienhafte Vorstellung hat, dass das so eine James-Bond-Welt ist und die Leute laufen mit Maßanzug oder mit Sonnenbrille oder mit irgendwie einer spektakulären Optik rum, dann staunt man darüber, dass das eigentlich alles sehr bodenständig und sehr so behördenmäßig aussieht mit Teppich und mit Karohemden. Und die Leute links und rechts von diesen Geheimdienstbüros, also die Nachbarn, die ahnen gar nicht, dass da in diesem unscheinbaren Gebäude nicht irgendwelche Software-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern dass das Inlandsspioninnen sind.
Aber wie, die ahnen das nicht? Das heißt, das steht nicht fett an der Klingel oder beim Eingang hier Landesamt für Verfassungsschutz, Abteilung XY? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Da stehen sehr oft erfundene Software-Klitschen an der Tür, ja, irgendwelche nichtssagende Namen mit GmbH dahinter. Manchmal stehen auch erfundene Behördennamen, ja, also irgendwie Bundesanstalt für Telekommunikationsdienste oder irgendwas. Und nach außen hin sollen also die Leute, die da in der Nachbarschaft sind, glauben, das seien ganz normale Leute, die entweder in einer Behörde oder in einer Firma arbeiten. Und man soll sich sozusagen nichts Böses dabei denken. Und die gehen dann auch mittags da ins Restaurant, ne, so zum Mittagstisch oder stehen rauchend vor dem Gebäude. Also das ist die Regel eigentlich. Ja. Die Verfassungsschutzämter haben zwar ihre Zentralen auch, wo dann irgendwie ein Bundesadler oder ein Landeswappen an der Tür hängt und wo es offiziell ist, dass da Agenten ein- und ausgehen. Aber sie haben ganz stark auch diese Tarnbüros, die also undercover sind.
Und du durftest da als Journalist einfach so rein. Haben die da keine Angst, dass die Tarnung auffliegen könnte?
Ja, doch, die haben die schon. Ich halte mich da insofern auch an die Abmachungen, auch in meinem Buch, dass ich da nicht sozusagen geheime Adressen enttarne. Aber ich halte mich schon auch an meinen Anspruch, dass ich da mit einem unabhängigen Blick hinter die Kulissen schaue und dass ich das mit der Öffentlichkeit teile, was man da lernt über die Funktionsweise von so einem Inlandsgeheimdienst.
Du hast ja gerade schon gesagt, so James Bond-mäßig kann man sich das nicht vorstellen, dass man beispielsweise sagt, irgendwie so, ja, ich möchte jetzt irgendwie den Gangster hier überwachen, dann rufe ich Q an, Q knackt eben den Computer, dann geht man runter in die Tiefgarage, in das superschnelle Auto und hat noch die Lizenz zum Töten. Das ist ja eher was komplett anderes, ne? Also mit Hollywood hat das gar nichts zu tun. Was für Leute arbeiten eigentlich beim Verfassungsschutz und was sind die Aufgaben des Bundesamtes für Verfassungsschutz auch auf Bundesebene in Abgrenzung zur Länderebene und vor allem in Abgrenzung zur Polizei?
Also zunächst mal muss man sagen, es arbeiten sehr, sehr viele Leute beim Verfassungsschutz.
Wie viele?
8.000 insgesamt in Deutschland. Das ist, wenn man es mal in Relation setzt zum Auslandsgeheimdienst, der so ein bisschen bekannter ist, also der Bundesnachrichtendienst, das sind mehr Inlandsagenten mehr Verfassungsschutzagenten als Auslandsagenten, ja, BND-Agenten. Also wir haben einen Auslandsgeheimdienst, der den ganzen Globus in den Blick nimmt, ja, Russland, Nordkorea, China. Und dafür haben wir natürlich auch Agentinnen und Agenten, die den ganzen Globus bereisen und im Blick haben. Aber wir haben mehr, die im Inland spionieren, die eben in diesen Tarnbüros sitzen, in praktisch allen großen deutschen Städten und da gucken, was in Deutschland so in der außerparlamentarischen Politik, in den sozialen Bewegungen, in den Protestgruppen so geflüstert wird. Also das ist, glaube ich, das Erste. Das ist eine Zahl, die beeindruckend ist, die auch wahnsinnig stark gestiegen ist. Also das hat sich verdoppelt seit 9/11 in den vergangenen 20 Jahren. Wir haben heute mehr Verfassungsschutzagentinnen und Agenten denn je. Also von wegen Kalter Krieg und Kommunistenhysterie in den 70er, 80er Jahren. Nein, heute ist der absolute Höhepunkt. Und die Tendenz zeigt weiterhin nach oben. Auch die Budgets steigen von Jahr zu Jahr. Es gibt den Verfassungsschutz als Bundesamt und es gibt eine Länderebene, wo also in 16 Landesämtern nochmal so eigene Organisationseinheiten existieren. Die Zuständigkeiten überschneiden sich ein bisschen. In der Theorie ist es so, dass das Bundesamt alles in den Blick nehmen soll an demokratiegefährdenden Aktivitäten, was über Bundesländergrenzen hinausgeht, also was irgendwie überregional ist. Die Landesämter sollen das im Blick haben, was nur lokal ist, was nur in einer Stadt stattfindet. De facto ist es natürlich so, was ist heute schon noch lokal? Die Leute sind alle vernetzt und egal in welcher politischen Richtung oder in welchem Milieu, überall gibt es Bezüge, die überregional sind. Insofern ist es oft ein reibungsreiches Nebeneinander und auch Gegeneinander zwischen Bund und Ländern.
Und gerade wird ja viel über ein mögliches AfD-Verbotsverfahren diskutiert. Und bei so einem Verfahren konnten ja auch Unterlagen des Bundesamtes und der Landesämter für Verfassungsschutz, also des Inlandsgeheimdienstes, eine tragende Rolle spielen. Und es gibt bei der Behörde unterschiedliche Stufen, wie Organisationen oder auch Personen eingestuft werden können. Einmal den Prüffall, den Verdachtsfall. Und Verdachtsfall ist jetzt so die Stufe der AfD. Und zuletzt die gesicherte extremistische Bestrebung. Was bedeutet das jeweils genau für die jeweiligen geheimdienstlichen Befugnisse? Also dürfte der Verfassungsschutz V-Leute in AfD-Umfeldern anwerben oder vielleicht Agenten einschleusen? Oder ist das nur auf der nächsten Stufe möglich oder vielleicht auch gar nicht möglich?
Das ist beides schon möglich. Also obwohl noch der Verdacht offiziell da ist und es offiziell noch keine Bestätigung gibt, dass die AfD rechtsextrem ist, so die Sichtweise des Verfassungsschutzes jedenfalls, trotzdem kann der schon in die Vollen gehen. Und das heißt, genau wie du gesagt hast, also V-Leute anwerben, das bedeutet also Insider aus den internen Kreisen der AfD letztlich also korrumpieren, ja, die irgendwie überzeugen, dass sie heimlich spitzeln und heimlich Geheimnisse dem Geheimdienst zuflüstern. Und als zweites daneben auch, dass man mit Agenten da selber reingeht, also dass man Undercover-Leute einschleust. Genauso ist es möglich, dass man sich da die Unterlagen von denen anschaut, ja, dass man also das volle Programm der geheimdienstlichen Aufklärungsarbeit macht, um hinter die Kulissen der AfD zu schauen.
Und was hältst du davon, dass die AfD jetzt in dieser Kategorie einsortiert würde? Also würdest du sagen, das ist angemessen in Betracht darauf, was die AfD so sagt und so macht, vor allem einzelne Funktionäre, dass die rechte Hand von Alice Weidel an einem Treffen teilgenommen hat, wo offen darüber gesprochen wurde, Millionen Menschen aus Deutschland aus rassistischen Motiven heraus zu vertreiben? Oder sagst du so, also die AfD ist schon an der rechten Ecke des politischen Spektrums. Trotzdem halte ich diese Praxis für fragwürdig, dass man überhaupt politische Organisationen, die erlaubt sind, beobachten darf in dieser Art und Weise.
Ja, genau, das ist auf noch eine wichtige Differenzierung hingewiesen, die ich, glaube ich, auch nochmal unterstreichen möchte. Eben im Kontrast zur Polizei. Ja, wir haben Sicherheitsbehörden in Deutschland natürlich, die dagegen vorgehen, wenn Leute das Gesetz brechen. Das ist klar, ja, Polizei, das gibt es in allen Ländern und auch bei uns. Wenn auch politisch motivierte Straftäter was machen, dass dann auch die Polizei da hinterher ist. Das Besondere am Verfassungsschutz ist, dass er sich nicht dafür interessiert, ob Leute das Gesetz brechen. Der Verfassungsschutz ist eine besondere Institution, die politische Gruppen durchleuchtet, ausspioniert, obwohl die sich ans Gesetz halten. Das darf in Deutschland nur der Verfassungsschutz. Das darf die Polizei nicht. Ja, wenn man sich als Oppositioneller oder als Protestgruppe an die Regeln hält, von seiner Meinungsfreiheit Gebrauch macht, von Grundrecht auf Versammlungsfreiheit Gebrauch macht, dann muss man nicht die Sorge haben, dass die Polizei einen einsperrt dafür. Man muss aber sehr wohl die Sorge haben, dass der Verfassungsschutz einen ins Visier nimmt, ausspioniert, Quellen anwirbt, also V-Leute in der eigenen Organisation platziert und einen damit irgendwie verunsichert. Das ist die besondere Rolle des Verfassungsschutzes. Der geht politischen Gruppen nach, von denen er selber sagt, die seien gefährlich für die Demokratie. Ich würde das auch teilen, dass die AfD eine große Gefahr für die Demokratie ist und dass auch dieses Jahr 2024 mit den anstehenden Landtagswahlen eins ist, in dem die Demokratie auf eine große Bewährungsprobe gestellt wird. Ich frage mich nur, was hilft es, dass ein Geheimdienst sich aufmacht und das uns auch nochmal sagt? Wüssten wir das nicht auch so? Also die AfD agiert ja nicht clandestin in irgendwelchen Hinterzimmern und keiner darf es wissen, sondern die AfD tritt an Rednerpulte in Parlamenten, die halten ihre Reden auf Marktplätzen. Seit Jahren können wir alle zusehen, auch ohne die Hilfe eines Geheimdienstes, wie die AfD sich in ihrem Tonfall radikalisiert, wie also ein AfD-Vorsitzender nach dem anderen in die Wüste geschickt wird, weil angeblich zu links. Die Partei bewegt sich in großen Schritten nach rechts. Das ist alles nicht geheim. Und ein Geheimdienst ist ja eigentlich dann sinnvoll, wenn man Sachen herausfinden möchte, die also sonst nicht herauszufinden sind. Also das ist mal das eine, dass ich noch nicht glaube, automatisch, nur weil der Verfassungsschutz hier etwas sagt, was inhaltlich korrekt ist, ist deswegen noch nicht der Beweis erbracht, dass er so wahnsinnig wertvoll ist. Also ähnlich wie wenn der Verfassungsschutz sagen würde, dass der Regen nass ist, würden wir auch sagen, ja, hat er ja recht, aber das bräuchten wir nicht zwingend.
Ja, wobei, also ich muss sagen, das Argument, der Verfassungsschutz sagt dies oder jenes oder ordnet ein, wird in unterschiedlichen gesellschaftlichen Kreisen durchaus unterschiedlich bewertet. Also ich glaube, für die gesellschaftliche Debatte macht es schon einen Unterschied, gerade eher in konservativen bürgerlichen Kreisen, wenn man sagen kann, hier ist sozusagen ein offizieller Stempel, das ist problematisch. Wirst du nicht schon sagen, dass das irgendwie Einfluss auf die politische Debatte nimmt? Oder wirst du sagen, allein, dass es eine Organisation gibt, die diesen Stempel vergibt, hältst du auch für fragwürdig?
Also ich weiß gar nicht, ob das empirisch so ist, dass dieser Stempel so wahnsinnig abschreckend wirkt, zum Beispiel auf potenzielle Wählerinnen und Wähler. Also kann man kein Experiment machen, um das herauszufinden. Man kann sich nur angucken, wie es bisher also gelaufen ist. In Thüringen beispielsweise oder in Sachsen, ne, das, oder auch in Sachsen-Anhalt, das sind die Bundesländer, in denen der Verfassungsschutz am deutlichsten die AfD verurteilt und auch schon am längsten. Also in Thüringen am allerlängsten, da hat also der örtliche Verfassungsschutz schon früh gesagt, das ist eine klar, also gesichert rechtsextreme Partei. Und das hat den Umfragewerten, auch den Wahlergebnissen der AfD von Björn Höcke überhaupt nicht geschadet. Ist es hypothetisch, ob er vielleicht noch höher fliegen würde, wenn er nicht diese sozusagen Kritik des Verfassungsschutzes bekäme. Aber es spricht auch vielleicht was dafür, dass man sagt, das sind Leute, die diese Partei wählen, die sind ohnehin schmerzfrei. Denen ist es ohnehin egal, was da irgendwelche Beamten sagen und ob man, also vielleicht wählen sie dann eher noch aus Trotz die Partei. Also deswegen, das ist nicht zwingend so, dass das diesen großen Effekt schon hätte, dass dann die Gefahr schon gebannt ist. Selbst wenn das so ist, dass es auf andere Menschen beeindruckend wirkt. Oh, der Verfassungsschutz sagt, diese und diese Partei ist mit Vorsicht zu genießen. Also wenn der Verfassungsschutz diese Autorität genießt, dann halte ich das aber auch für problematisch. Weil ja, im Fall der AfD bin ich d'accord mit der Wertung, aber wir können über eine ganze Reihe von Fällen sprechen, da bin ich überhaupt nicht d'accord damit. Und da sind wir auch in Thüringen, also Bodo Ramelow. Ich habe mal gehört, wie über ihn gesagt wurde, das ist ein konservativer Sozialdemokrat im Körper eines Linkspolitikers, also der wirklich ein durch und durch bürgerlicher Politiker ist, Gewerkschafter und also überhaupt nicht revolutionär. Ob man jetzt seine Politik mag oder nicht, ich glaube nicht, dass man darüber streiten kann, dass der wirklich der Fels in der Brandung in diesem stürmischen Bundesland ist gegen Björn Höcke. Bodo Ramelow führt eine Dreierkonstellation an, Rot-Rot-Grün, und ihm gegenüber ist Björn Höcke der radikalste Hetzer aus der AfD, der also Chaos und Umsturz eigentlich anzetteln will. So, und dieser Bodo Ramelow, der also den Laden zusammenhält und der die Demokratie stabil hält, der ist jahrelang vom Verfassungsschutz etikettiert worden als vermeintlicher Linksextremist. Derselbe Verfassungsschutz, ja, mit dessen Wertung in puncto AfD wir jetzt mal gerade d'accord gehen, derselbe Verfassungsschutz hat jahrelang Herrn Ramelow in Akten geführt, offiziell bezeichnet als Gefahr für die Demokratie und damit letztlich die Bürger und Bürgerinnen gewarnt, Vorsicht, den sollte man nicht wählen. Es hat am Ende eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts bedurft. Also Herr Ramelow musste nach Karlsruhe ziehen, um diese Beobachtung durch den Inlandsgeheimdienst loszuwerden. Und das ist nur ein Beispiel dafür, also sobald man einen Geheimdienst hat, eine Regierungsbehörde hat, die also Deutungshoheit bekommt, sie darf bestimmen, welche politischen Gruppen in der Opposition sind akzeptabel als Diskussionspartner und welche Gruppen sind jenseits von Gut und Böse und die prangert man an und denen schickt man die Agenten und Agentinnen auf den Hals. Sobald man das mal hat, öffnet man wirklich eine Büchse der Pandora.
Ich muss sagen, ich habe vor einigen Jahren mal so in einem alten Bücherregal von den Eltern eines Freundes gewühlt oder mich umgeschaut, besser gesagt, und habe da einen alten Verfassungsschutzbericht Niedersachsen gefunden. Ich glaube, das war so aus den 70ern und ich habe da mal durchgeblättert, was für Gruppen da eigentlich beobachtet worden sind. Und ich muss sagen, ich bin da total vom Glauben abgefallen. Also nicht, dass ich vorher irgendwie eine positive Einstellung, was das angeht, hatte. Ich wusste, dass linke Gruppen in den 70er Jahren, also ja auch Zeit des Kalten Krieges, auch generell in Verdacht stand, Agenten Moskaus irgendwo zu sein oder insgeheim die Demokratie abschaffen zu wollen. Aber wie massiv das Problem war, ja, also ist mir dann halt nochmal durch diese Broschüre bewusst geworden. Also so die ganze Anti-AKW-Bewegung, Umweltbewegung, ja, galt als demokratiegefährdend.
Die Grünen auch in den Anfangszeiten. Ich will überhaupt nicht in Abrede stellen, dass in den 70er Jahren, auch in den 60er Jahren, auch im linken Spektrum Leute unterwegs waren, die ein Problem waren. Ja, also die irgendwie Maoisten oder die auch Stalin verherrlicht haben, die Arbeiter- und Bauernstaat hier mit Gewalt herholen wollten. Ich bin nicht blauäugig und sage, es gibt nur auf der Rechten Leute, die die Demokratie gefährden können. Aber ich glaube, es ist offensichtlich, dass man da massiv überzogen hat und dass man da also breite Teile der sehr pluralen Linken, die sich ja gerade so neu sortiert hat in den 70er Jahren, unter Generalverdacht gestellt hat. Und auch viele, viele Gruppen, die eigentlich die Demokratie vorangebracht haben in den 70er Jahren. Wenn man mal die Geschichte der Bundesrepublik sich so vergegenwärtigt, dann wäre es ja ein bisschen simpel, wenn wir sagen würden, ab 1949 gab es das Grundgesetz, da gab es die Demokratie und ab dann lief das. Demokratie ist ein bisschen komplexer, würde ich behaupten und würde sagen, ob Demokratie wirklich gelebt wird im Alltag und ob es erlebt wird von den Leuten, das ist schon nochmal eine andere Frage. Und 1949 war ein Anfang und dann musste man das in den 50er Jahren auch sozial erst erkämpfen, dass also in den Institutionen auch wirklich eine Durchlässigkeit langsam erst entstand. Und in den 60er Jahren hat dann diese Bundesrepublik einen ganz großen Schritt nach vorne gemacht, als sich junge Leute rebellisch aufgemacht haben, ihren Professoren, ihren Lehrern, ihren Eltern kritische Fragen zu stellen und Mitbestimmung einzufordern in den Betrieben, an den Unis. Und in den 70er Jahren, da war dann wirklich Deutschland in puncto Demokratie ein ganzes Stück vorangekommen. Und wer hat während dieser sehr positiven Jahre auf der Bremse gestanden? Wer hat während dieser Jahre dagegen gehalten und die Leute, die das vorangebracht haben, stigmatisiert und abgeschreckt nach Hause geschickt? Das war der Verfassungsschutz. Der Verfassungsschutz, der in einer unheimlichen Härte, das Stichwort damals war Radikalenerlass, also in einer unheimlichen Härte Leute, die beim Staatsdienst und sei es nur als Postbote arbeiten wollten, durchleuchtet hat und also jeder, der irgendwie über Dreiecken mit dem Kommunisten bekannt war, der hat fürchten müssen, dass er den Job nicht bekommt. Also er hat wirklich mit Einschüchterung gearbeitet und mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Das ist etwas, was man den Verfassungsschutz nicht vergessen darf und das ist auch etwas, was uns, glaube ich, bis heute so ein bisschen skeptisch sein lassen sollte, ob so ein Inlandsgeheimdienst, der so eine Macht hat, wirklich sinnvoll ist für eine Demokratie.
Aber jetzt könnte man ja natürlich sagen, das könnte ja auch vielleicht ja an bestimmten Personalentscheidungen an der Spitze vor allem liegen. Also es gab ja auch berechtigte Kritik auch zur Gründungszeit der Bundesrepublik, dass beispielsweise auch viele Menschen, die vorher in der NSDAP Mitglied waren, auch weiter in hohen Posten, sei es jetzt in Regierungen, in Ministerien, aber auch in den Geheimdiensten tätig waren und das Bundesamt für Verfassungsschutz war da leider keine Ausnahme, beziehungsweise die Vorläufer. Und jetzt könnte man ja sagen, nun gut, Institutionen verändern sich. Hans-Georg Maaßen sitzt offensichtlich nicht mehr an der Spitze des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Das heißt, vielleicht ist der Blick ja durch diese personelle Umstrukturierung oder vielleicht auch durch einen Generationenwechsel mittlerweile anders. Also würdest du sagen, dass der Verfassungsschutz immer noch nicht so scharf sieht auf dem rechten Auge, wie er es vielleicht auch früher getan hat? Oder würdest du schon sagen, da gibt es eine Entwicklung?
Da gibt es auf jeden Fall eine Entwicklung. Also im Bundesamt ist es ganz offensichtlich. Ja, Hans-Georg Maaßen ist 2018 gegangen. ich sage gegangen, nicht rausgeschmissen worden. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil nachdem er da Streit mit der Regierung angefangen hatte, hat ja Horst Seehofer, der damalige Bundesinnenminister, ihn nicht rauswerfen, sondern befördern wollen zum Staatssekretär im Bundesinnenministerium. Und das Ende von Herrn Maaßens Karriere war dann erst, als er selber so eine Art Karrieresuizid beging, als er nämlich eine Rede dann hielt vor anderen Geheimdienstern und die SPD als teilweise linksradikal bezeichnete. Also das war wirklich der Sprung aus dem Fenster. Das war sein eigener Wunsch, dass er diesen Job nicht mehr haben möchte. Also seitdem hat sich eine Menge geändert, das gestehe ich zu. Seitdem haben wir Thomas Haldenwang als Nachfolger an der Spitze des Bundesamts für Verfassungsschutz, der auch in der CDU ist, der unter der Ampel jetzt auch weiter im Amt belassen worden ist, der, würde sagen, so auf Merkel-Linie, also so moderate, liberale CDU-Linie vertritt. Und der jemand ist, mit dessen Bewertungen der AfD und auch in anderen Punkten ich also viel besser leben kann. Nur ich würde mal sagen, eine Institution wird ja nicht deswegen weniger problematisch, weil an ihrer Spitze mal jemand steht oder weil diese Institution mal einer politischen Meinung dient, die mir nahe steht oder näher steht als vorher, sondern man muss ja irgendwie so prinzipientreu sein und sagen, die Institution als solche muss man betrachten. Und wenn es so ist, dass die Regierungsmehrheiten sich auch wieder ändern können und in 2 Jahren vielleicht auch wieder jemand anders regiert und vielleicht wieder die CSU das Innenministerium stellt und dann den Nachfolger von Herrn Haldenwang bestimmen darf, dann müssten wir damit leben, dass dann auch wieder ein anderer Wind einziehen kann. Ich möchte einfach die Frage stellen, ist es überhaupt sinnvoll, dass eine Regierung ein solches Instrument in der Hand hat, mit dem sie mit ziemlich großem Spielraum bestimmen kann, heute so, morgen so, etikettieren wir Gruppen als extremistisch oder nicht?
Du hast ja im Zuge deiner Recherchen zu deinem Buch mit Sicherheit auch sehr viele Verfassungsschutzberichte der letzten Jahre gelesen. Was wären da Gruppen, die dir aufgefallen sind, wo du sagen wirst, naja, also das verstehe ich jetzt eigentlich nicht, warum die hier stehen?
Es gibt eine ganz starke Unduldsamkeit gegenüber linken Gruppen, die den Kapitalismus kritisieren. Es gibt sozusagen die These, wer sich aufmacht als linke Gruppe und die Art des Wirtschaftens hier in Frage stellt, der rüttelt damit doch eigentlich an den Grundfesten unseres demokratischen Systems, als ob Demokratie und Kapitalismus so untrennbar verbunden wären miteinander. Und das zieht sich eigentlich so als Begründungsfigur durch ganz viele Verfassungsschutzberichte in vielen Bundesländern. Das trifft also zum Beispiel Anti-Gentrifizierungsgruppen oder globalisierungskritische Gruppen. Und es trifft auch in jüngerer Zeit Klimaaktivisten, ja, die ja mit einiger Berechtigung das Argument vorbringen, die Art, wie wir wirtschaften, die führt uns in den Abgrund. Wir müssen ganz dringend radikal umsteuern von Agrarpolitik, Energiepolitik, Wohnungspolitik und sozusagen eine ganz grundlegende Änderung.
System Change statt Climate Change ist ja so ein Slogan, der dann gerne gerufen wird.
Ja, genau.
Kann man natürlich unterschiedlich deuten, ne?
Kann man unterschiedlich deuten. Genau, das ist so ein Argument, was dann der Klimabewegung entgegengehalten wird. Guck mal, ihr wollt doch das System ändern. Das geht zu weit. Das können wir nicht akzeptieren, sagt dann der Verfassungsschutz. Jetzt bin ich als Jurist jemand, der auch gerne ins Grundgesetz reinschaut und ist ja auch nicht ganz unwichtig, wenn wir von Verfassungsschutz reden, was eigentlich für eine Verfassung das ist, die wir da schützen. Also unsere Verfassung ist keineswegs auf Kapitalismus festgelegt, sondern unser Grundgesetz, ganz im Gegenteil, ist wirtschaftspolitisch offen. Da steht nicht drin, Deutschland muss für alle Zeiten kapitalistisch sein und darf auf gar keinen Fall mit irgendwie Mischformen aus privat und öffentlich oder mit Vergesellschaftung oder so sich versündigen, sondern im Gegenteil, das ist offen gelassen worden, ausdrücklich, wie Deutschland da einen Weg machen möchte. Es gibt da den Satz Eigentum verpflichtet, es gibt im Artikel 15 Grundgesetz direkt nach Eigentum verpflichtet auch die Möglichkeit, wichtige Betriebe zu vergesellschaften, also ja, das sozusagen ins Allgemeingut der Gesellschaft zu überführen. Es gibt alle Möglichkeiten, wie der Staat, auch wenn sich die Bedingungen ändern oder die Notwendigkeiten ändern, auch den Kapitalismus umbauen oder sich sogar von ihm verabschieden könnte. So, das ist eine Diskussion, die dürfen wir führen. Diesen Raum eröffnet uns das Grundgesetz. Man darf da verschiedene Meinungen haben. Mit welchem Recht kommt dann eine Behörde der Regierung, also der Inlandsgeheimdienst, her und sagt, Momentchen, diese Freiheit lassen wir euch nicht. Wenn ihr in dieser Diskussion eine bestimmte Position einnehmt, dann seid ihr außerhalb des Bodens des Grundgesetzes.
Wie ist das eigentlich mit Deutsche Wohnen enteignen? Als Berlinerin interessiere ich mich ja massiv für diese Initiative, die ja unglaubliche Unterstützung bekommen hat. Also werden solche Bewegungen zumindest interessiert beobachtet, weil man mutmaßt, dahinter könnte irgendein größerer Plan stecken?
Also vielleicht, ich weiß nicht, ob es jeder so verfolgt hat, also es geht darum, dass große Wohnungskonzerne, die eine enorme Marktmacht haben, also dass auch eine Ursache dafür ist, dass die Mieten so hoch sind, und dann gibt es politische Initiativen, die sagen, also wer so eine große Marktmacht hat, das ist schon etwas, wo sich der Staat oder die Gesellschaft darüber Gedanken machen sollte, ob man das nicht enteignen sollte. Das ist diese politische Initiative, die ist bislang erst ein Wunsch oder eine Forderung, die ist bislang nicht umgesetzt worden. Das ist ganz eindeutig legal. Ja, also im Grundgesetz, in Artikel 15 Grundgesetz steht drin, diese Möglichkeit gibt's. Die ist zwar, das stimmt, noch nie benutzt worden in der ganzen Geschichte der Bundesrepublik, gab es noch nie eine politische Mehrheit dafür, aber es ist legal. Was wir jetzt erleben, ist nicht, dass der Verfassungsschutz das geißelt, also da so weit gehen die dann doch nicht, aber dass schon im politischen Diskurs Leute, die diese Enteignung fordern, so in die Ecke gestellt werden, als seien sie eigentlich halbe Demokratiefeinde. Ich erinnere mich auch noch, als Kevin Kühnert, als er noch Juso-Vorsitzender war, der heutige Generalsekretär der SPD, als der mal in einem Interview in der Zeit den Gedanken formuliert hat, ob man nicht BMW enteignen könnte, da wurde er auch also in der Pfanne gebraten als irgendwie Bolschewist oder sonst was. Also auch das zeigt, ja, der hat einen Gedanken formuliert, der absolut von Artikel 15 Grundgesetz gedeckt ist oder eine Option jedenfalls, die im Grundgesetz vorgesehen ist. Aber wir haben einen so verengten Diskurs, dass man damit schon in der Ecke als Antidemokrat gestellt wird.
Und wie ist das eigentlich bei sogenannten Anarchokapitalisten? Also ich würde sie ja eher als was anderes bezeichnen. Also man muss ja sagen, ein Teil der extremen Rechten sind ja auch Leute, die ja eine sehr markthörige Vorstellung haben. Also den Flügel gibt es ja auch in der AfD, die auch teilweise organisiert sind in Vereinen, die beispielsweise fordern, dass in viel mehr Bereichen der Staat zurückgedrängt werden sollte, teilweise auch in extremer Form. Also es gibt es ja auch international in Ausprägungen, dass Gruppen auch sagen, wir brauchen staatsfreie Gebiete, wir wollen unsere eigene Stadt gründen, wo dann das Recht des Besitzenden ja in nochmal ganz anderer Form greift, wo ich mich dann fragen würde, so ja, was bedeutet das eigentlich für die Grundrechte? Und wäre das aus so einer Verfassungsschutzbrille nicht mindestens genauso problematisch, wenn man andere Sachen problematisch findet in der Hinsicht?
Müsste man meinen, aber tatsächlich ist es auch da so, dass der Verfassungsschutz dieser Philosophie anhängt, wer mehr Kapitalismus fordert, das ist nicht problematisch. Nur wenn jemand weniger Kapitalismus fordert, dann ist es problematisch. Also da zeigt sich aus meiner Sicht so eine Schlagseite oder so ein bisschen ideologische Einseitigkeit. Und das ist ein Problem. Der Verfassungsschutz ist nicht irgendwie eine objektive Instanz, die mit so einem ganz kühlen naturwissenschaftlichen Blick quasi rangeht und so ganz objektive Testmethoden hätte und ganz neutral feststellt, welche Gruppe demokratiegefährdend ist oder welche nicht, sondern das folgt alles bestimmten Weltanschauungen. Die kann man teilen oder nicht. Ich gebe auch zu, manchmal teile ich sie auch und bin auch damit d'accord. Aber man muss doch grundlegend die Frage stellen, passt das zu einer liberalen Demokratie? Und da, ehrlich gesagt, habe ich ein Unbehagen.
Ich habe dir die Frage am Anfang auch gestellt, wann war dein erster Berührungspunkt? Weil bei mir gab es durchaus eine Geschichte im privaten Umfeld. Also in meiner Jugendzeit gab es so einen Comic vom Landesamt für Verfassungsschutz NRW, das hieß Andi. Andi war eine dreiteilige Comic-Serie, wo Andi in Kontakt kommt mit Rechtsextremisten, in Kontakt kommt mit Salafisten, natürlich dann so mit Aufklärung, woran man gefährliche Aspekte von Gruppen erkennt. Und da muss ich sagen, gehe ich halt auch bei den meisten Sachen halt total d'accord. Das Problem, das ich hatte, war Band 3. Andi trifft die Linksextremisten. Und ich bin auf dieses Comic gestoßen, weil das so überzogen war und fand ich eine total strange Sicht auf linke Szenen hatte, dass Leute das so unterhaltsam fanden, dass es sogar halt in einigen Zentren ausgelegt worden ist, weil man sich auch so ein bisschen drüber lustig gemacht hat. Also ich habe das aus Unterhaltungszwecken dann gelesen. Und ich fand das ehrlich gesagt strange, wie politisch linke Gruppen aus meiner damaligen Sicht ziemlich pauschal verunglimpft wurden. Ne? Also so nach dem Motto, du gehst zu einer Party, willst eigentlich zum Konzert und zwei Tage später fragt dich jemand so, hey, Bock Steine zu schmeißen, ne? Oder was anzuzünden, was ja mal einfach überhaupt nicht den Realitäten entspricht, wenn man einfach nur bei einer Gruppe ist, die sagt, ohne Studiengebühren studieren, wäre schon ganz geil, was in meinem Fall eben so der Fall war. Ich muss sagen, diese Aufklärungsarbeit hat zumindest bei mir null verfangen, auch bei niemandem, den ich kenne.
Also das Comic ist ein total plastisches Beispiel.
Hast du das schon mal gelesen?
Ja, natürlich, Andi. Ja, ja, ja. Ich weiß gar nicht, war das nur Nordrhein-Westfalen oder war das nicht auch bundesweit? Also ich bin in Bayern aufgewachsen, mir ist es auch geläufig. Exportschlager.
Vielleicht hat man gemerkt, dass es sehr große Auflagezahlen gab und hat nicht verstanden, warum die Auflage so hoch war.
Warum? Genau. Also ein anderes Beispiel, was ich in meinem Buch auch schildere, ist aus Nordrhein-Westfalen von einem jungen linken Aktivisten, der bei der Jugendorganisation der Linkspartei mitgemacht hat, also bei Solid. Und der hat, als er dann erwachsen wurde, mal angefragt beim Verfassungsschutz, ob er mal in seine Akte reingucken könnte. Da hat man ein Recht drauf, also man kann sozusagen nicht in die Akte reingucken, aber man kann Auskunft verlangen, was denn über einen so grob gesagt gespeichert ist. Und da haben die mitgeteilt, dass sie gespeichert haben, als er 16 war, habe er in einer Art Schülerzeitung oder so einem Blättchen da geschrieben, also erstens, es sollten Schulnoten abgeschafft werden und zweitens für die Legalisierung von Cannabis und drittens für die Abschaffung der Wehrpflicht. Und das kam also in seine Akte.
Das sind natürlich systemumstürzlerische Forderungen für einen 16-Jährigen.
Also dafür brauchen wir dringend einen Inlandsgeheimdienst, genau. Also ich würde sagen, wer mit 16 nicht findet, Schulnoten gehören abgeschafft, den sollte man sich vielleicht mal zweites Mal angucken. Aber das ist schon bizarr, ja. Oder Cannabis wird jetzt gerade von der SPD-geführten Bundesregierung entkriminalisiert. Die Wehrpflicht ist am Ende von einem CSU-Verteidigungsminister ausgesetzt worden. Also das ist schon erstaunlich, wofür man schon in Akten reingerät. Und was ist der Effekt, fragt man sich. Der Effekt ist natürlich Einschüchterung. Ja, dieser Aktivist hat sich nicht einschüchtern lassen. Er hat seinen politischen Weg weitergemacht, ist in die Parteipolitik gegangen, ist in den Bundestag gekommen und war 12 Jahre lang Abgeordneter. Hat sich offenbar nicht klein machen lassen. Aber wie viele andere, die vielleicht ein bisschen wackeln, ob sie das wirklich machen sollen, sich engagieren und den Kopf rausstrecken, wie viele andere denken sich, nee, das ist mir zu unheimlich. Da lande ich in irgendwelchen Akten, wer weiß, wer die mal zu Gesicht bekommt. Das mache ich nicht. Also diese Verunsicherung, das ist, glaube ich, ein Effekt, den dürfen wir nicht unterschätzen. Und das führt dazu, also zum einen, dass Leute abgeschreckt werden, zum anderen führt es auch dazu, dass Leute davon abgeschreckt werden, Kontakt zu knüpfen zu Menschen, die auf solchen Listen stehen. Also wenn es darum geht, zu demonstrieren und Bündnisse zu finden, die gemeinsam auf die Straße gehen, ja, dann ist es ein Problem, wenn manche dieser Gruppen beim Verfassungsschutz eingestuft sind als extremistisch. Dann gibt es Schwierigkeiten, dann wollen andere mit denen nicht gemeinsam auf eine Demo gehen. Also man wird isoliert, man wird angeprangert, man bekommt auch steuerliche Nachteile. Ja, Gruppen, die vom Verfassungsschutz eingestuft sind, können nicht gleichzeitig als gemeinnützig gelten, also die werden dann bei der Steuer schlechter behandelt als andere Aktivistengruppen und. Es hat also schon auch Wirkungen, dass solche politischen Gruppen geschwächt werden, zumindest in manchen Fällen.
Du schreibst ja in deinem Buch auch ganz konkret über mehrere Organisationen, die in den vergangenen Jahren auch aufgrund dieses besonders intensiven Blicks nach links auf diesen Listen gelandet sind. Was wäre die Organisation, die du da hervorheben würdest, bei der du es ganz besonders nicht verstehst oder auch als politisches Signal besonders fatal findest?
Also ein Beispiel ist die VVN-BDA, das ist abgekürzt für Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der AntifaschistInnen. Das ist eine Organisation von Menschen, die aus den KZs rauskamen, gerade mal mit dem Leben davon gekommen und die sich dann zusammengeschlossen haben und als Organisation gemeinsam Kränze niederlegen und Gedenkveranstaltungen machen, seit jetzt 75 Jahren. Das ist eine Organisation, der hat anfangs zum Beispiel auch Konrad Adenauer angehört, eine Organisation, deren Mitglieder heute hochbetagt sind. Ja, und hinzu sind gekommen über die Jahre ein paar jüngere Aktivisten, Antifa-Aktivisten, die da so ein bisschen mithelfen. Aber weiterhin ist das Aktionsfeld dieser Gruppe Grenzen niederlegen, Kerzen anzünden, Gedenkarbeit. Das ist nicht irgendwie Steine schmeißen oder Revolution anzetteln, sondern ja, Pietät. Und trotzdem ist diese Gruppe beim Verfassungsschutz in Bayern schon seit ganz langem auf der roten Liste als linksextremistisch oder linksextremistisch unterwandert. Und warum? Weil der Bayerische Verfassungsschutz darauf hinweist, dass in dieser Organisation einige Kommunisten unterwegs seien. Und das ist für unsere, für uns, die wir uns mit deutscher Geschichte beschäftigen, ja auch nicht weiter überraschend. Ja. Unfassbar skandalöse Kontinuitätslinie, dass das in der Bundesrepublik weiterhin so als Grundlage für so eine geheimnisliche Repression hinreicht. Und jetzt sind wir in den 2020er Jahren und weiterhin ist das die Grundlage dafür, dass man diese Organisation von KZ-Überlebenden so stigmatisiert. Also das ist wirklich ein schauderhaftes Beispiel, finde ich.
Das heißt aber, es gäbe ein ganz einfaches Mittel, wie man rechtsextremistische Organisationen auf den Radar des Verfassungsschutzes zumindest in Bayern bringen könnte. Wir schmuggeln einfach ein, zwei Kommunisten ein, lassen sie irgendwas publizieren in irgendeiner Schülerzeitschrift. Ja, ich scherze, hat natürlich aber massive Folgen für die Organisation. Also ich war in den letzten Jahren öfter auch auf Podiumsdiskussionen mit Vertretern der Organisation. Und das ist dann natürlich nach wie vor ein Thema, weil man auch ja zu bestimmten Veranstaltungen nicht eingeladen wird, wie du es gerade schon gesagt hast. Und natürlich hat das auch, kann das auch steuerliche Konsequenzen haben. Jetzt könnte man aber natürlich sagen, so gut, man könnte ja aus der Vergangenheit für die Zukunft lernen, wenn wir uns anschauen, auf was für Probleme unser Land zusteuert. Und diese Probleme liegen aus meiner Sicht sehr klar in einem gesellschaftlichen Rechtsruck. Und meinem Gefühl nach hat sich auch die Wahrnehmung des Verfassungsschutzes in einigen gesellschaftlichen Gruppen eben auch verändert durch diese Debatte. Leute, mit denen ich teilweise vor ein paar Jahren gesprochen habe, die sich eher politisch links sehen, die vorher gesagt haben, ja, Verfassungsschutz ganz klar abschaffen aus den genannten Gründen, die wir hier eben diskutiert haben, sagen jetzt mittlerweile so, naja, jetzt wäre vielleicht doch nicht so der richtige Zeitpunkt für die Abschaffung, weil vielleicht braucht man diese Unterlagen noch für ein AfD-Verbotsverfahren. Kannst du so eine Haltung verstehen oder würdest du sagen, das überzeugt mich jetzt nicht?
Doch, ich kann schon verstehen, ja. Ich kann verstehen, dass man sagt, komm, gegen diese Gefahr ist uns jedes Mittel recht und wir gucken nicht so genau darauf, ob dieses Mittel so gut ist. Und Verfassungsschutz klingt ja auch erstmal wunderbar. Also das ist der beste Name, den man überhaupt nur haben kann für einen Geheimdienst. Verfassungsschutz, das ist, was will man da dagegen sagen, wenn man das so hört, ja. Aber ich kann nur davor warnen, sich da auf Placebos zu verlassen. Ja, also ein Verfassungsschutz, der Sachen zusammenkratzt, die in der Zeitung stehen und das dann als Dossier zusammenbindet und ans Gericht schickt, das ist noch nicht wirklich ein Mehrwert. Ja, das könnte das Gericht auch selber recherchieren oder das könnten auch Leute in einem Ministerium selber recherchieren. Dafür braucht man im Grunde keine Spionagemethoden. Und das ist das, was der Verfassungsschutz am Ende tut bei diesem Parteiverbotsverfahren.
Aber du hast doch gesagt, es können auch V-Leute eingesetzt werden.
Es können auch V-Leute eingesetzt werden, genau. Also im Fall der NPD hat man das gemacht. Also die NPD war in ihren höheren Etagen durchsetzt mit Leuten, die heimlich mit dem Verfassungsschutz zusammengearbeitet haben und dann so Geldscheine bekommen haben dafür, dass sie ja nach außen tratschen, was da innen besprochen wurde. Und das hat dann eher dazu geführt, dass die NPD am Ende geschützt war vor einem Parteiverbot, weil nämlich die Richter und Richterinnen in Karlsruhe sagten ja, Moment mal, wir sollen hier eine Partei verbieten wegen der Dinge, die die sagt, aber wir wissen ja gar nicht, die Leute, die das sagen, ob sie das nicht deswegen tun, weil sie ja vom Staat dafür angestachelt werden, weil sie insgeheim hoffen, dass sie dann mehr Geld bekommen als V-Leute. Es ist ja so, wenn Leute als V-Person arbeiten, dann ist der Wert oder die leben ja dann praktisch auch davon, dass sie interessant bleiben für den Verfassungsschutz. Die leben auch davon, dass da immer ein bisschen Action ist in ihrer Partei. Das heißt, die haben einen auch Anreiz, da eher dazu beizutragen, dass da radikale Töne auch drin bleiben und dass es sich nicht beruhigt. Also kurz gesagt, alles, was der Verfassungsschutz gemacht hat in puncto NPD, hat am Ende dazu geführt, dass der NPD das Leben gerettet wurde. Und der Verfassungsschutz hat verhindert, dass 2003 das Gericht diese Partei verboten hat. Jetzt hat man daraus gelernt, jetzt macht man das bei der AfD vorsichtiger. Es gibt Regeln, dass zum Beispiel nicht Leute, die im Parlament sitzen, gleichzeitig als V-Leute angeworben werden dürfen, sondern nur Leute, die irgendwo in der zweiten, dritten Reihe sind oder graue Eminenzen.
Im Parlament sitzen, also ist ja hochproblematisch.
Also Herr Höcke zum Beispiel kann kein V-Mann sein, das ist gesetzlich nicht erlaubt. Aber trotzdem, also das ist schwierig, ob der Verfassungsschutz da wirklich uns hilft bei so einem Parteiverbotsverfahren oder ob er nicht auch Hindernisse schafft. Und am Ende wird so ein Parteiverbotsverfahren auf Quellen gestützt werden, die öffentlich sind, auf Dinge, die die Partei im Parlament sagt, auf Parteitagen sagt. Das ist alles Zeitungswissen. Und ich möchte auch sagen, das Problem des Rechtsrucks, ja, das teile ich, diese Analyse, das endet auch nicht bei der AfD. Und das endet auch nicht bei NPD oder die Rechte oder diesen ganzen kleinen Splitterparteien, sondern das reicht auch in die sogenannten bürgerlichen Milieus hinein. Also die Töne, die wir in der CSU in den letzten Jahren gehört haben.
Man muss ja sagen, Hans-Georg Maaßen, wenn man das so hört, was er in den letzten Jahren gesagt hat, mir läuft es da ehrlich gesagt kalt den Rücken runter, weil ich mich frage, hat er sich in den letzten paar Jahren im Turbo radikalisiert oder war er die ganze Zeit schon so und hat vielleicht auch mit diesem Mindset Personalentscheidungen getroffen? Hast du da eigentlich mehr Informationen oder hast du auch mit Menschen gesprochen, die ihn persönlich kennen und das vielleicht einschätzen können?
Ja, also so in seinem Umfeld. Viele Menschen, die mit ihm zusammen nach oben gekommen sind, sind weiterhin an führender Position. Also im Bundesamt für Verfassungsschutz ist der jetzige Chef ja sein ehemaliger Stellvertreter. Und auch andere Leute, andere Abteilungsleiter sind von ihm einst nach oben gebracht worden. Trotzdem würde ich nicht sagen, dass sein Geist da noch so spürbar ist. Also der Sinneswandel oder so Mentalitätswandel, der ist schon da, jedenfalls auf der höheren Ebene, ist schon deutlich geworden. Aber was ich sagen wollte mit der CSU, aber man kann mal gucken, was sagen denn maßgebliche CSU-Leute am Gillermoos oder in großen Parteiveranstaltungen. Es gibt Auftritte von Söder, wie er sagt, ich werde gegen die Einwanderung in die Sozialsysteme kämpfen bis zur letzten Patrone. Das sagt er in einem Bierzelt, ja, wo danach angestoßen wird und sich zugeprostet wird und wo man sich vorstellen kann, wie dann an den Biertischen noch heftiger Töne angeschlagen werden. Oder als Horst Seehofer Bundesinnenminister wurde, hat er kurz danach in einem seiner ersten Statements in der Bild-Zeitung gesagt, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Und so weiter. Es gibt also eine ganze Reihe von Äußerungen, die auch in der Union ihren Platz haben, die auch ein Problem sind. Und wenn wir jetzt dem Innenministerium ermöglichen und dem Verfassungsschutz ermöglichen, eine ganz gerade Linie zu zeichnen, also alles, was die AfD macht, ist jetzt auf der roten Liste und alles, was aber im Regierungslager oder auch bei der Union stattfindet, das ist jenseits der Kritik, das ist absolut okay. Ich glaube, da machen wir uns ein bisschen zu einfach mit und wiegen uns vielleicht in so eine falsche Sicherheit.
Vor allem, ich frage mich ja auch, was für institutionelle Checks and Balances gibt es da eigentlich? Ne? Also machen wir mal das Gedankenexperiment, was wäre, wenn so in, ja, weiß nicht, 5 bis 10 Jahren in irgendeinem Bundesland ja sich eine Mehrheit bildet, bestehend aus einer Nachfolgeorganisation von dem Bündnis Sarah Wagenknecht mit einem Lokalfürsten, der vollkommen nach rechts gedriftet ist und so sein eigenes Ding macht und damit auch ordentlich Stimmen holt, gemeinsam mit dem Landesverband der AfD, und die wollen jetzt eine Regierung bilden. So. Das heißt, sie sind plötzlich in der Position, wo sie natürlich auch auf Landesebene, ja, was die Ausrichtung des Verfassungsschutzes angeht, vielleicht auch mitreden können. Was wäre konkret das Bedrohungsszenario, was da entstehen könnte, wenn wir auch wirklich den gesellschaftlichen Rechtsruck so weit vollzogen hätten, dass wir wirklich eine AfD in Regierungsbeteiligung hätten?
Also Hans-Georg Maaßen hat schon mal gesagt, dass er die Grünen eigentlich für einen Fall für den Verfassungsschutz hält. Der hat schon mal gesagt, dass er Klimaaktivisten eigentlich für Extremisten hält, für Terroristen, dass sie zwingend vom Verfassungsschutz beobachtet werden sollten. Hans-Georg Maaßen hat mal bei Twitter geschrieben, die Woke-Bewegung, so hat er das genannt, also Leute, die sich so für Diskriminierung sensibel zeigen, die sei eigentlich totalitär und eigentlich auch ein Fall für Verfassungsschutz. Also das heißt, wenn dieses Instrument, dieser Inlandsgeheimdienst in die Hände einer Regierung käme, die so ticken, dann wäre dieser Geheimdienst auch frei, also in die andere Richtung zu gucken. Grüne, Linke, andere progressive Gruppen einzuschüchtern und ins Visier zu nehmen. Und gleichzeitig wäre natürlich klar, in dem Moment, wo eine Regierung unter auch nur einer teilweisen Beteiligung der AfD zustande kommt, würde diese Regierung sofort die Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz beenden. Das wäre also sofort der Fall. Und das muss man sich nur sozusagen bewusst machen. Wenn wir heute so ganz unkritisch uns angewöhnen, die Wertung des Verfassungsschutzes immer für objektiv und für so wahnsinnig demokratiefördernd zu halten, dann ja, verlieren wir auch ein bisschen die Kritikfähigkeit gegenüber solchen zu befürchtenden Szenarien.
Es gibt natürlich auch eine dritte Möglichkeit, dass man sagt, man versucht zu reformieren. Ne? Also dass man beispielsweise sagt, stärkere parlamentarische Kontrolle, Geld für V-Leute, gerade aus der rechtsextremen Szene, oder Straffreiheit bei in Anführungsstrichen szene-typischen Straftaten wie Volksverhetzung oder halt antisemitischen Aussagen auf Social Media für Leute, die V-Leute sind. Sowas halte ich für auch problematisch, wenn man jetzt sagt, wir haben eine konkrete Situation, dass es in einigen Bundesländern kippen kann. Und ich muss sagen, in 5 bis 10 Jahren, wenn diese Entwicklung nicht in irgendeiner Weise gestoppt wird, muss ich sagen, mir fehlt persönlich gerade irgendwo so diese politische Hoffnung. Ich würde euch gerne anlügen, oder ich würde dich gerne anlügen und sagen, wir schaffen das halt irgendwie, aber ich bin mir da mittlerweile nicht so sicher mehr, ehrlich gesagt. Und was wären vielleicht auch juristische Safeguards, damit Leute sich juristisch wehren könnten gegen so einen Missbrauch von Macht, oder ist das eher schwierig?
Also ich stimme erstmal so dieser bitteren, realistischen Analyse zu, wie gefährdet wir sind oder unser demokratisches System ist. Und ich will gerne hinzufügen, ich glaube nicht, dass der Geheimdienst uns retten kann. sondern ja, das kommt darauf an, dass Leute zur Wahl gehen und demokratische Parteien wählen und argumentativ dagegen halten. Das wird uns kein Geheimdienst abnehmen, das können wir nicht delegieren. Und ich habe es ja irgendwie schon gesagt, das ist in vielen Konstellationen echt so ein Placebo, auf den man vertraut und der das aber natürlich überhaupt nicht einlöst. Ich will gerne mal zugestehen, dass der Verfassungsschutz Wertvolles tut. Das habe ich, glaube ich, noch nicht gemacht in diesem Gespräch. Das will ich schon auch mal sagen. Also etwas, worauf ich zum Beispiel nicht verzichten möchte, das ist die Infiltration von dschihadistischen Chatgruppen, um dann herauszufinden, wo Leute Anschläge planen. Da gibt es ein paar Beispiele dafür, wie das in den vergangenen Jahren geglückt ist.
Aber könnte man da nicht sagen, wenn es um konkrete Straftaten geht, das können auch Polizistinnen machen?
Ganz genau, das wäre mein Punkt. Also das ist eine wertvolle Arbeit, wo es aber überhaupt gar keinen Grund gibt, warum man dafür einen Geheimdienst braucht, sondern das ist klassische Polizeiarbeit, wenn es darum geht, dass Bomben gebastelt werden oder andere Terrorpläne geschmiedet werden. Das ist einfach Kriminalität. Und es wäre mir lieber, wenn wir diese Arbeit mit derselben Energie bei der Polizei platzieren. Da geht es auch rechtsstaatlich transparenter zu. Ja, da gucken dann auch Richter, Ermittlungsrichter drauf. Da kann man nachher dann als Anwältin, als Anwalt auch die Akten einsehen. Das wäre mir alles viel lieber, als wenn das weiterhin so beim Inlandsgeheimdienst stattfindet. Also das will ich nur sagen, das ist im Grunde eine wertvolle Arbeit, die da gemacht wird, auf die man auch in der Demokratie nicht verzichten sollte. Das ist nur am falschen Ort organisiert. Und alles, was darüber hinausgeht, wo es nicht um konkrete Straftaten geht, wo es gar nicht um Straftaten geht, wo es um einfach Ideologien geht und um legale politische Betätigung und Nutzung von Grundrechten, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, wo Leute Flyer drucken oder Diskussionsveranstaltungen abhalten, da sollten wir uns echt abgewöhnen als liberales Land und als liberaler Staat, dass ein Inlandsgeheimdienst im Publikum hockt und lauscht und mitnotiert. Das passt nicht. Das machen andere liberale Staaten auch nicht. Soweit ich sehe, sind wir da sogar in der westlichen Welt ziemlich alleine. Das machen natürlich Staaten wie die Türkei oder Russland routinemäßig, ja, dass sie die Opposition so geheimnislich in den Blick nehmen. Aber wir sollten das eigentlich nicht mehr tun. Das hilft uns nicht und das schadet uns in der Demokratie eher.
Lieber Ron, damit sage ich vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über dieses wichtige Thema zu sprechen.
Vielen Dank.
Wenn euch das Gespräch gefallen hat, freue ich mich auch sehr, wenn ihr den Podcast abonniert und weiterempfehlt. In den Shownotes findet ihr außerdem weiterführende Links zum Thema und auch einen Link zum Buch Verfassungsschutz, wie der Geheimdienst Politik macht. Und Ronen war übrigens schon mal zu Gast in diesem Podcast mit seinem vorherigen Buch Klassenjustiz. Die Folge habe ich euch ebenfalls verlinkt und sie ist wirklich extrem hörenswert. Dieser Podcast finanziert sich übrigens ausschließlich über Spenden. Diesmal möchte ich ganz besonders Juliane, Kai, Friedemann, Annette, Sven, Alexander, Nina, Florian, Sadia, Hagen, Philipp, Gertrud und Bernadette für ihre Überweisung danken. Aber natürlich auch allen anderen, die das Denkangebot unterstützen. Infos dazu, wie ihr diesen Podcast supporten könnt, findet ihr auf denkangebot.org oder in den Shownotes. Und noch eine kleine Info in eigener Sache zum Abschluss. Das letzte Buch von mir und Pia Lamberti gibt es ab sofort auch als Taschenbuch. In Gefährlicher Glaube, die radikale Gedankenwelt der Esoterik, geht es um die wirklich, wirklich düsteren Abgründe, die sich hinter der vermeintlich harmlosen Fassade vieler esoterischer Angebote verbergen. Bis hin zu Querverbindungen zur verschwörungsideologischen Szene, völkischen Siedlern und der extremen Rechten. Einen Link gibt's ebenfalls in den Shownotes. Und damit bleibt mir nur zu sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.